Es ist ja so, wenn ein Kind zur Welt kommt. Die ersten Besucher, die vor dem Spitalzimmer anklopfen, sind die Großeltern. Die Großeltern, die unbedingt kommen wollen, um gleich einmal ihren Enkel kennenzulernen, weil sie sich mitfreuen, weil sie erleichtert sind, dass alles gut gegangen ist. Aber sie kommen auch, um zu sehen, wem der neue Erdenbürger gleicht. Und meine Eltern sagten dann ganz taktvoll, dass unser Neugeborenes ganz die Augen von Silvia hat. Und die Schwiegereltern betonten, wie sehr es mir gleichen würde. So ist das. Ihr kennt sicher alle diese Diskussionen. Und wenn man einen Blindtest machen würde, alle Neugeborenen auf der Station lassen und den Großeltern sagen, welches ist unseres, wäre ich gar nicht so sicher, wie es rauskäme. Ja, ich kann schon spotten, ich bin auch noch nicht Großvater, ich weiß, es wird mir genau gleich gehen, wenn ich dann ein Enkelkind in den Armen halten darf. Jetzt sagt aber die Bibel, und darum reden wir über aufblühende Gemeinde, die Bibel betont, dass man die Kinder Gottes sehr wohl erkennen soll. Und zwar nicht an den Augen, nicht an der Nase und schon gar nicht an der Frisur oder an der Kleidung. Ihr kennt diesen Vers, oder? Sondern an der Liebe untereinander. Und deshalb betont doch Jesus so stark, dass wir einander lieben sollen. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und in diesem Abschnitt, den wir da am Behandeln sind, Vers für Vers durchgehen, ergänzt Paulus, ja, Liebe, genau Liebe, ganz wichtig, aber ungeheuchelt. Nicht nur freundliche Worte, nicht nur freundliches Lächeln, sondern immer wieder die ernste, konkrete Entscheidung, zum Wohl des Gegenübers zu handeln. Und vor 14 Tagen haben wir gehört, diese Liebe, wenn sie denn ungeheuchelt sein soll, beinhaltet ganz konkrete Taten. Das Mittragen in Nöte, Bereitschaft zu Gastfreundschaft und so weiter. Und heute thematisieren wir einige Herausforderungen. Unsere Liebe ist nämlich immer wieder herausgefordert. Und genau dann soll sie sich als echt erweisen. Ich möchte gerne den Predigttext lesen, der steht im Römer 12, das wisst ihr bereits, aber heute sind die Verse 14 bis 16 dran. Römerbrief Kapitel 12, 14 bis 16. Segnet eure Verfolger. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Und der dritte Auftrag, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch zu den Niedrigen herab. Haltet euch selbst nicht für klug. Meine Liebe soll sich auch gerade dann als echt erweisen, wenn sie herausgefordert wird. Segnet eure Verfolger, segnet und flucht nicht. Nun, ich gehe davon aus, die wenigsten von uns kennen ganz konkrete Verfolgung in ihrem Leben. Aber Unrecht, das uns angetan wird, das haben wir alle schon erlebt. Wir wissen, wie es sich anfühlt. Und bei Unrecht gibt es ja ein ganz weites Spektrum von einfach rücksichtslos bis zu denen, die ganz bewusst, natürlich möglichst, wenn es keiner sieht, aber ganz bewusst uns gegen uns handeln. Ja, ich fühle mich bereits extrem unberecht behandelt, wenn einer im Stau so saufrecht nach vorne drückt und dann vorne da wieder hineinbiegt und ich stehe da jetzt seit einer halben Stunde. Das ist noch nicht so schlimm eigentlich. Vielleicht ihr Teenager, wenn ihr aus dem Turnen kommt und die Schuhe sind weg. Auch nicht so lustig. Und vor allem, wenn beim nächsten Mal dann die Jacke fällt und man merkt, da hat es einer ganz bewusst auf mich abgesehen. Der will jetzt mich irgendwie lustig machen und so weiter. Wir wissen alle, wie sich Unrecht anfühlt. Aber sind wir uns bewusst, dass Verfolgung? Und Paulus nimmt ja hier dieses Wort, um das ganze Spektrum und eigentlich das Herausforderndste hier gleich anzusprechen, Verfolgung noch viel gemeiner ist. Wir können uns vorstellen, wie damals in Rom und heute geht es Millionen von Christen genauso, das ganz offen geschah, mit dem Segen der Obrigkeit. Wenn du als Wirt jemand bedient hast, der hat ein feines Menü gegessen, du bringst die Rechnung, dann grinst er dich frech an und sagt, einem Christen zahle ich nichts. Und die ganze Bude johlt. Das ist Verfolgung. Du kannst dich nicht wehren. Machtlos ausgeliefert. Wir wissen, wie sich Unrecht anfühlt. Und darum kennen wir auch den Reflex so gut. Wie wir dann reagieren. Wenn wir uns schon nicht wehren können, dann können wir uns zumindest gehörig aufregen. Und diese fiesen, rücksichtslosen, gemeinen, was auch immer Typen, verwünschen. Du bist auf der Überholspur. Und der hinter dir fährt so nahe auf, obwohl du eigentlich schon genug schnell unterwegs bist, Lichthupe und so weiter. Und als du endlich zur Seite gehst, kommen noch diese Zeichen rüber. Also ich denke dann so ganz ungeniert, also wenn es denn jetzt blitzen würde, wäre mir noch egal. Das ist noch das Harmloste. Denken, hoffentlich kommt er da vorne in den Stau und wartet 10 Minuten oder eine halbe Stunde. Die Schranken vor dem Bahnübergang soll runtergehen und der Zug in Panne. Und er wartet 3 Stunden. Ist das Verfluchen? Nun, das würden wir sicher nicht so nennen. Aber segnen ist doch gutes Aussprechen im Vertrauen darauf, dass unser Vater im Himmel das Gute hört. Und Schleusen im Himmel für Gutes öffnet, das ist Segen. Ja, was ist dann mein Wunsch, dass jemand etwas Unangenehmes treffen soll? Dass ihm etwas widerfahren soll? Dass er Pech haben soll? Und an wen wende ich mich eigentlich mit dieser Bitte? Das wäre noch eine gute Frage. Ist das auch ein Gebet? Unrecht fordert unsere Liebe zutiefst heraus. Und gerade in so einer Situation zeigt sich, ob wir von Liebe reden oder ob Liebe in uns drin ist, ob wir von Liebe erfüllt sind. Paulus sagt, segnet eure Verfolger, segnet und flucht nicht. Und das heißt keineswegs, dass wir uns nicht auch mal wehren dürfen. Da hören wir nächste Woche wahrscheinlich etwas darüber. Aber dass wir uns nicht zu Komplizen des Bösen machen. Können wir das? Hand aufs Herz. Können wir das? Segnen, wenn wir verfolgt werden. Segnen, wenn jemand so gemein gegen uns tut. Uns rücksichtslos an den Karren fährt. Ist der Verwünschungsreflex nicht viel zu stark? Viel zu schnell? Wie beim Arzt, wenn er mit seinem Hämmerchen da unterhalb der Kniescheibe zuschlägt, einfach ein Reflex und ich schlage aus. Das habe ich immer wieder erlebt. Ich schlage halt aus. Du auch? Jesus sagt, wenn ihr liebt, wer euch liebt, und wenn ihr die segnet, die auch euch segnen, gut. Das machen aber sogar die Zöllner. Und wir wissen ja, die Zöllner ist die Gruppe, die immer als Beispiel hinhalten musste, wenn es um wirklich die rücksichtslosesten Egoisten ging, die es überhaupt gibt. Das machen sogar die Zöllner. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters. Damit werdet ihr erkennbar als Gotteskinder. Wie kann Jesus so etwas Übermenschliches von uns fordern? Die Bibel redet davon, dass wir selber unter einem Fluch standen. Verflucht durch das heilige Gesetz Gottes, weil wir es übertreten haben. Verflucht und verdammt zur ewigen Trennung von Gott. Und die Bibel redet davon, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt kam, um uns zu befreien von diesem Fluch. Es kostet ihn alles. Er stirbt am Kreuz, nimmt den Fluch auf sich. Und die Bibel sagt, damit der Segen Abrahams auf uns käme. Und der Segen Abrahams, um das ganz kurz zusammenzufassen, das war einfach etwas völlig Unverdientes. Da war Abraham und plötzlich kommt Gott und sagt, Abraham, dich segne ich. Jesus nimmt den Fluch von uns und schenkt uns völlig unverdient, einfach so, seinen Segen. Und wir sind jetzt Gesegnete. Jetzt stell dir das mal vor. Sollen wir, die unverdient vom Fluch Befreiten, die unverdient Gesegneten, die sein, die einen Fluch über andere bringen? Auf keinen Fall. Und weil ich weiß, dass es nicht viel bringt, wenn ich mir das auch nur ganz stark vornehme, dass ich mich nicht aufregen will. Ich bleibe einfach ruhig. Ich bleibe einfach ruhig. Bringt nicht viel. Darum will ich mich ganz bewusst zum Segnen entscheiden. Segnen ist vorbeugend. Viele von uns schlucken jetzt Vitamine, weil sie gehört haben, eine Grippewelle ist im Anzug. Vorbeugend, Vitamine, segnen. Wenn du segnest, wenn du es dir angewöhnst, segnend deinen Mitmenschen zu begegnen, dann hast du etwas vorbeugend bereits in dir aufgebaut, damit der Verwünschungsreflex nicht einfach durchschlägt. Wir sind zum Segnen berufen. Ich bin so froh, dass die Bibel sagt, Gott hat uns einen Geist der Kraft, oh ja, Kraft kann ich gut gebrauchen, der Liebe kann ich auch gut gebrauchen und der Selbstbeherrschung gegeben. Das kann ich besonders gut gebrauchen. Denn Selbstbeherrschung gibt uns die Zeit, um zu segnen, bevor wir fluchen. Zeit, den Reflex wahrzunehmen, der bereits in den Startlöchern ist, dieser Gesegnete. Und wir wollen heute den Heiligen Geist bitten, um Hilfe. Und wir wollen ihm Freiraum geben in unserem Leben, uns genau hier zu helfen. Erste Herausforderung. Unrecht. Mit bewusstem Segnen kann ich vorbeugen. Kommen zum zweiten Punkt. Ich lese Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Meine Liebe soll sich gerade auch dann als echt erweisen, wenn sie herausgefordert wird. Jetzt denken wir alle, ja, aber gut, Anteilnahme mit Freunden und Weinen mit Weinen ist doch überhaupt keine Herausforderung. Das ist jetzt easy, zum Glück. Endlich mal etwas Einfaches. Warum steht hier überhaupt Befehl? Das machen wir ja alles sowieso. Nun, der Heilige Geist, der Paulus hier inspiriert, ist ein guter Menschenkenner. Er kennt unsere Herzen ganz genau. Freut euch mit den sich Freuenden. Und dein Arbeitskollege, also Kollege, er ist einfach im selben Team, he? Kommt zur Arbeit, überglücklich, und ausgerechnet er hat das Auto gewonnen. Ich frage mich sowieso, ob diese Autos, die ständig verlost werden, ob die überhaupt einmal, ob das wirklich ein Gewinn ist oder alles eine Show. Aber jedenfalls, er hat das Auto gewonnen. Und du sagst, hey, cool, du Glückspilz, gratuliere. Aber ich muss ja nicht beschreiben, was wir denken. Ich habe schon vor 3 Wochen über diese Gedanken gesprochen. Wir denken, ausgerechnet er. Und wenn schon einer ein neues Auto in unserem Team bekommen sollte, dann ich, weil meines ist das älteste. Freut euch mit den sich Freuenden. Und am nächsten Morgen erscheint er, hat tatsächlich fast Tränen auf dem Gesicht. Weil auf dem Parkplatz hat ihm einer die ganze Seite seines neuen Wagens verkratzt und ist einfach abgehauen. Und wir sagen, oh je, du Armer. Und wenn wir das Lächeln unterdrücken können, sind wir schon nicht schlecht, oder? Denn wir denken, es gibt immerhin noch ausgleichende Gerechtigkeit. Aufrichtige Anteilnahme ist eine Herausforderung in einem Minenfeld zwischen Neid und Schadenfreude. Denn der Volksmund sagt, Schadenfreude ist die schönste Freude. Und sagt auch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und so weiter. Man hat ja die Wirkung von Schadenfreude im Gehirn untersucht. Und weißt du, was herauskommt? In unserem Belohnungszentrum im Hirn wird eine erhöhte Aktivität gemessen, wenn jemandem etwas Blödes passiert. Das wirkt, wie wenn wir ein Geschenk bekommen würden. Genau gleiche Wirkung im Gehirn. Glaubst du das? Ich vermute schon. Wir haben zwar keine Untersuchung gemacht, aber wir haben das schon erlebt. Und je mehr uns jemand nervt, der Hineindrücker vorne im Stau. Und je stärker wir jemand als Rivale empfinden, desto mehr Genugtuung gibt es als Lohn, wenn dem etwas passiert. Ja, das kennen wir aus unserem Erleben nur zu gut. Aufrichtige Liebe, aufrichtige Anteilnahme ist eine Herausforderung. Und schau, wir sind doch so froh, dass unser Vater im Himmel uns aufrichtig begegnet. Dass Jesus nicht sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, aber eigentlich ist es ihm völlig egal. Da sind wir doch so froh. Wir dürfen immer wieder lesen, wie Jesus an Situationen herankam, Menschen begegnet und dann steht, er war in seinem Innersten bewegt. Es drehte ihm die Eingeweide um, wörtlich übersetzt. Aufrichtige Anteilnahme. Und diese will ich auch. Ich will mich mitfreien. Ich will mitleiden. Aber wie überwinde ich Neid und Schadenfreude? Das ist die Frage. Eigentlich ist es nicht so schwierig. Eigentlich müsste ich mir nur diese Frage stellen. Was würde ich empfinden, wenn ich das erleben würde? Anteilnahme. Wenn ich Anteil hätte an dem, könnte mir ja vorstellen, du, wenn wir dieses Auto zusammen gewonnen hätten, was dann? Also wenn mein Auto auf dem anderen Parkplatz gewesen wäre und der Spezialist ist zuerst hier hineingefahren und dann beim Flüchten noch bei mir rein, dann weiß ich schon, wie es sich das anfühlt. Anteilnahme. Und Jesus hat es uns genau so vorgelebt. Er hat Anteil genommen. Und zwar viel radikaler als einfach in einem Gedankenexperiment. Was wäre, wenn? Er nahm derart Anteil, dass er aus dem Himmel seine himmlische Herrlichkeit verließ, um auf diese Welt zu kommen, weil wir ein Problem hatten. Und er nahm derart Anteil, dass er mein Problem, meine Schuld, zu seinem Problem machte. Er nahm derart Anteil, dass er seine Gerechtigkeit mir schenkte und meine Verdammnis auf sich nahm. Seinen Lohn, gerecht vor dem Vater stehen zu dürfen, mir gab. Und am Kreuz für mich starb. Anteilnahme. Jesus hat uns etwas vorgemacht. Stimmt ihr mir bei, dass diese Anteilnahme nicht automatisch geschieht? Ich erlebe so. Neid und Schadenfreude brauchen Sekundenbruchteile, um sich in Stellung zu bringen. Ganz ähnlich wie der Verwünschungsreflex. Es geht sehr schnell. Ich muss auch hier mich ganz bewusst entscheiden. Wenn ich spüre, jetzt steigt Neid in mir auf, jetzt Schadenfreude, muss mich entscheiden, stopp. Jetzt will ich mich zuerst hineindenken. Wie geht es ihm jetzt? Anteil nehmen. Der Hilfe des Heiligen Geistes. Indem wir ihm Freiraum einräumen und sagen, Herr, diesen Situationen, da bin ich ganz schwach. Hilf mir, Anteil zu nehmen. Und weil Gott uns in diesem Gottesdienst so richtig in seine Abhängigkeit hineinführt, gibt es gleich noch eine dritte Herausforderung. Ich kann schon eines sagen, die ist nicht einfacher. Vers 16, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch zu den Niedrigen herab. Haltet euch selbst nicht für klug. Wir hatten von den Verfolgern, die sind außerhalb der Gemeinde und fordern von dort unsere Liebe heraus. Jetzt sind wir in der Gemeinde, Sonntagmorgen, im Foyer. Smalltalk miteinander. Du hast einen Kaffee, ich habe einen Kaffee. Wir reden miteinander. Und jetzt beginnt diese Herausforderung. Früher haben wir gesungen, diesem Chorus, Vater, mach uns eins. Kennt ihr den noch? Zweite Strophe, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Denn dort hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Wunderbar ausgedrückt mit Worten aus Psalm 133. Seid eines Sinnes untereinander. Diese Herausforderung trifft den Kern von dem, was Gemeinde ausmacht. In einem alten Begriff könnte man sagen, es geht um Eintracht. Auf das eine trachten. Und grundsätzlich ist es uns klar, dass es in der Gemeinde um das eine geht, um Jesus. Es geht darum, ihm nachzufolgen, es geht darum, ihm Raum zu geben, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Das ist alles klar. Es fällt einfach etwas auf. Diese Ermahnung zu Eintracht erscheint in fast allen Briefen an fast alle Gemeinden. Warum wohl? Im Epheserbrief schreibt Paulus, setzt alles daran. Und mir gefällt hier die englische Übersetzung. Do one's best. Verstehen wir alle, oder? Tue dein Bestes. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Wenn das so klar ist und die Anweisung immer wieder kommt, was ist denn das Problem? Wer stört die Eintracht? Die Antwort ist einfach. Ich und du. Unser Ego. Schau, wenn du einen dieser Verkäufer am Telefon hast, so tut er zwar so, als ging es ihm um dein Wohl, dass du viel zu viel zahlst für deine Krankenkasse und er findet das ein Skandal, er will dir helfen. Aber wir wissen ja, was der Hintergrund ist. Letztlich geht es ihm um seinen Umsatz und dass er miserabel bezahlt ist und wenn er nicht etwas verkaufen kann, ab Mitte Monat nur noch Pasta essen muss. Das wissen wir in so einer Situation. Aber sind wir uns auch bewusst, dass auch unsere Motive, meine Motive, was wir tun, reden und denken, immer auch von Eigennutz mitbestimmt ist? Wir wollen nämlich gut dastehen. Wir wollen uns nicht blamieren. Wir wollen gebraucht werden. Wir wollen Ansehen. Wir wollen Einfluss, was auch immer. Das ist vielleicht auch bei uns allen ein bisschen anders in der Gewichtung. Aber es geschieht so schnell, dass das, was ich tue, was ich rede, was ich denke, vor allem mir dient. Man müsste dann von Meintracht reden, nicht von Eintracht. Meintracht. Paulus ist so direkt, dass er sagt, seid einmütig und eines Sinnes, handelt nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. Tut manchmal gut, so eine alte Luther-Übersetzung zu hören. Eitler Ruhmsucht. Das ist unsere Herausforderung. Habt ihr auch die Vermutung, dass dieser Reflex, es muss für mich stimmen, heute kaum schwächer ist als zur Zeit von Paulus? Ich vermute nicht. Kaum. Ganz sicher nicht. Und deshalb, Geschwister, wenn wir uns nicht ganz bewusst umorientieren, gefährden wir mit unserer Eigenart, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, immer wieder die Einheit in der Gemeinde. Und dass die Jünger Stunden vor dem Tod Jesus nichts Besseres zu tun hatten, als über den besten Platz zur rechten und linken Jesu zu streiten, macht mich nicht gerade zuversichtlich. Das ist der Mensch. Das bin ich. Und vielleicht auch du. Paulus sagt als Antwort auf diese Herausforderung, seid nicht auf das Hohe ausgerichtet, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Niedrigen Personen, aber auch die niedrigen Sachen. Und die zweite Anweisung lautet, haltet euch selbst nicht für klug. Für klüger, könnte man auch sagen. Was ist der Unterschied zwischen dem Hohen und dem Niedrigen? Die Hohen werden bedient, die Niedrigen dienen. Der Teufel, als er Jesus versuchte, hat er ihm das Hohe versprochen. In der ersten Versuchung hat er gesagt, ich gebe dir alle die Macht über alle Reiche auf dieser Welt. Und Jesus hat sinngemäß geantwortet, es geht aber nicht um mich. Sein Selbstverständnis war, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um mir zu dienen. Die Antwort auf die Herausforderung, dass es sehr schnell um Meintracht statt Eintracht geht, lautet, es Jesus nachmachen. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass ich anderen diene. Ich bin nicht in der Gemeinde, um mich bedienen zu lassen. Ich habe bewusst nicht dienen gesagt, weil selbstverständlich sollen wir uns alle dienen und diesen Dienst sollen wir auch annehmen. Bedienen ist etwas anderes. Das ist der die Füße hochlagert und die anderen arbeiten lässt. Ich bin nicht in der Gemeinde, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das Schöne ist, wenn wir alle in dieser Haltung miteinander unterwegs sind, dann geschieht etwas. Es geschieht Gottesdienst. Trachte nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch zu den Niedrigen herab. Das ist eine Umorientierung unserer Werte. Und das Zweite, und haltet euch selbst nicht für klug. Ohne alles besser zu wissen. Eine Gemeinde, wo jeder es immer besser weiß, kann keine Einheit entstehen. Jeder geht in eine andere Richtung. Und das Fatale beim Besserwisser ist ja, ich kenne das, ich bin nämlich auch so einer, der will sich immer versichern, dass er es besser weiß. Und sagt dann, gell, es ist doch so. Stimmst du mir zu, dass es doch so ist? Und ich weiß es nicht nur besser, sondern ich streue ja auch Zwietracht statt Eintracht. Mit einer bewussten Entscheidung fürs Dienen will ich vorbeugen, dass ich nicht aus Eigennutz handle. Es geht nicht in erster Linie um mich. Es geht nicht um meine Tracht. Man könnte sogar noch, wenn wir schon am Wörter verändern sind, sagen, es geht um dein Tracht. Und dann entsteht Einheit. Hilfst du mit, so eine Kultur aufzurichten? Ich lese es noch einmal. Segnet eure Verfolger. Segnet und flucht nicht. Ja, mit Segnen will ich bewusst vorbeugen, dass ich nicht verfluche. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Ja, bewusste Anteilnahme, dass ich nicht Neid und Schadenfreude verfalle. Und seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch zu den Niedrigen herab. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, ich will dienen. Dienen und vorbeugen, aus Eigennutz zu handeln. Ich habe es eingangs gesagt. Wir werden ganz abhängig von Jesus. Weil wir merken, das kann ich nicht. Aber dafür sind wir in einem Gottesdienst, weil Gott da ist und weil er uns dient. Und ich schlage vor, dass wir jetzt beten. Beten und Jesus einladen, dass er uns hilft, das umzusetzen. Und ich glaube, ein Geheimnis ist, dass wir dem Heiligen Geist Raum einräumen, ihm sagen, bitte komm mir zu Hilfe. Ich kann das nicht selber. Es sind diese Bitten, die Gott so gerne erfüllt. Wo wir ganz kühn darauf damit rechnen dürfen, dass Gott dies erhört und tut. Wir wollen doch miteinander aufstehen, einfach als Zeichen, dass wir diese Aufträge ernst nehmen. Und ich möchte dich einladen, dass du betest, dass du deinem Jesus eine Antwort gibst. Dass du dich ausstreckst nach der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich leite uns in diesem Gebet. Jesus, du sagst, die Gotteskinder soll man erkennen an ihrer Liebe. Jesus, das will ich. Es ist mein Anliegen, dass Menschen, die eine Weile mit mir zusammen sind, etwas spüren von dem, was du in meinem Leben getan hast. Und Jesus, du warst auch auf dieser Welt. Wir müssen dir nicht erklären, dass Liebe immer wieder herausgefordert wird. Durch unsere Reflexe, uns zu verteidigen, Recht zu haben, uns selber zu dienen und so weiter. Jesus, ich danke dir für dein Wort, das uns in diesen Herausforderungen Antwort gibt. Segnen, um Fluchen vorzubeugen. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir, hilf uns. Und vielleicht hast du jetzt gerade eine Person vor Augen, wo du denkst, aber die nicht. Das ist so ein Typ, der macht es ja sowas von extra. Lass zu, dass der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen wirkt. Das kann er und das tut er. Und meinetwegen noch ganz ohne viel Überzeugung einfach aussprechen, ich will ihn segnen. Und bleibe da dran. Und rechne damit, dass der Heilige Geist dein Herz komplett verändern wird. Jesus, du siehst, wie schnell unsere Anteilnahme gar nicht echt ist, sondern von Neid und Selbstmitleid durchzogen. Jesus, das will ich gar nicht. Helf mir, echt Anteil zu nehmen. Helf mir, hilf uns. Und auch hier sind vielleicht Personen in deinem Umfeld, wo du immer wieder merkst, denen mag ich einfach nichts gönnen. Bete jetzt für sie. Und Jesus, du siehst, wie wir Menschen einfach auf das Hohe hingezogen sind. Dass wir so schnell aus Eigennutz handeln, es oft nicht einmal selber merken. Jesus, hilf mir zu dienen. Hilf mir, es nicht immer besser wissen zu müssen. Hilf uns allen, Meinungen stehen zu lassen. Jesus, hilf uns, Teil dieser Gemeinde zu sein und mitzuarbeiten, dass Eintracht entsteht und nicht Zwietracht. Heiliger Geist, du hilfst uns. Thank you.